Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 € Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 € günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 €. Jetzt du im A1 Giganetz.
In dieser Podcast-Folge geht es um die Themen mentale Gesundheit, Depressionen, Selbstverletzung und Suizid. Wenn das Themen sind, die dich triggern könnten oder es dir selbst gerade nicht gut geht, dann ist diese Folge vielleicht nicht das Richtige für dich. Wenn du selbst Hilfe bekommen möchtest, findest du in der Infobox einige Nummern, an die du dich wenden kannst.
Ich bin Laura, ich bin 18 Jahre alt und ich bin heute hier, über meine persönliche Geschichte mit Mental Health zu reden. Ich habe versucht, mit 16 Jahren mir mein Leben zu nehmen. Und mittlerweile bin ich so stark genug geworden, dass ich darüber reden kann und auch versuche, andere zu ermutigen.
Das ist Laura, und so offen wie sie es macht, wird selten über mentale Gesundheit gesprochen. Tagtäglich werden wir gefragt: Und, wie geht's dir? Aber meistens antworten wir, ohne darüber nachzudenken, einfach nur: Danke, gut, und selbst? Doch es geht uns nicht immer gut. Laura möchte, dass wir über mentale Gesundheit genauso offen sprechen können wie über einen Zahnarztbesuch oder ein gebrochenes Bein. Aus diesem Grund erzählt sie uns heute ihre persönliche Geschichte, mit der sie anderen Betroffenen auch Mut machen möchte. Und ihr hört heute auch Barbara Heid vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Sie erklärt, auf welche erste Anzeichen für Depressionen man bei sich selbst und anderen Personen achten sollte und wie man dann handeln kann. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr bei der heutigen Folge des Kurier Daily Podcasts mit dabei seid. Leistungsdruck, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, die Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine. Dinge wie diese legen oft einen großen Schatten über uns. Eine Studie der Donau-Universität Krems aus dem Vorjahr hat ergeben, dass jeder zweite Jugendliche an depressiven Symptomen leidet. Jeder sechste hat sogar suizidale Gedanken. Über unsere Ängste und Sorgen reden wir jedoch kaum. Laura ist 18 Jahre alt, besucht eine berufsbildende Schule in Wien und möchte, dass das Thema mentale Gesundheit endlich enttabuisiert wird. Um das zu erreichen, spricht sie ganz offen über ihre dunkle Vergangenheit.
Also ich war ein total positives, glückliches Kind. Also ich hatte, glaube ich, die schönste Kindheit, die man sich nur wünschen konnte.
Und du bist ursprünglich aus Niederösterreich,
genau,
oder?
Genau, ich aus dem Waldviertel. Und mir ging es dann im Laufe der Schule nicht immer ganz so positiv. Sprich, ich hatte immer sehr große Selbstzweifel. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas so dick bin als alle anderen. Aber das hat sich immer so im Rahmen gehalten, also quasi fast schon normal, wie es halt jedem Jugendlichen oder Kind geht. Aber ich bin dann mit 14 Jahren nach Wien gekommen, in meine neue Schule. Und eben in der Oberstufe ging es mir dann plötzlich gar nicht mehr gut, weil plötzlich so viel Druck da war, den ich mir auch teilweise wirklich nur selber gemacht habe. Ich war plötzlich wie ein anderer Mensch. Also ich quasi meine Oberstufezeit, beziehungsweise die ersten 4 Jahre meiner Oberstufe, war ich nicht ich.
Als wegen der Pandemie der erste Lockdown verhängt wurde, ist Laura zurück nach Niederösterreich zu ihren Eltern gezogen. Die Isolation, die Ungewissheit und der schulische Druck haben ihre Situation verschlimmert. Wie schlecht es ihr wirklich geht, wusste aber niemand.
Ich konnte es so verbergen von meinen Eltern, dass es mir nicht gut geht. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon selbst verletzt. Das habe ich eine lange Zeit nicht gemacht. Nur irgendwann konnte ich es nicht mehr zurückhalten. Und es kam dann so weit, dass ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Genau. Und dann, also da kam es noch ein zweites Mal dazu. Und dann hat sich meine Mutter, beziehungsweise meine Mama und ich entschlossen, in die Psychiatrie zu fahren und uns mal einen Termin auszumachen. Und ich dachte, ich war den Tag so gut drauf. Ich dachte so, oh, ich gehe dorthin, erzähle ein bisschen mein Problemchen und fahre wieder heim. Okay. Also ich dachte wirklich nicht, dass ich dort bleiben muss. Dann sagen die mir plötzlich, ich muss da bleiben.
Das heißt, du hast, obwohl es so schlimm war, obwohl es eigentlich zu dem gekommen ist, was eigentlich so quasi eines der schlimmsten Dinge ist, die man sich bei Depressionen auch vorstellen kann, hast du quasi gar nicht gesehen, wie schlecht es dir geht?
Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Ich wollte es auch teilweise nicht sehen. Mhm. Und wenn ich es gesehen habe, es gab schon so wirklich ganz, ganz vereinzelt verstreute Momente, wo ich es gesehen habe. Aber dann dachte ich mir so, ach nein, mir geht es doch nicht schlecht genug. Ich muss schauen, dass es mir noch schlechter geht. Mhm. Ich war der festen Überzeugung, dass ich nur erfolgreich sein kann, wenn ich wirklich schwerst depressiv bin, weil ich sonst in meinem Leben sonst, also ich habe mir eingebildet, dass ich sonst keine Motivation hätte, dass ich quasi erfolgreich bin. Ich dachte, man muss depressiv sein, um erfolgreich zu sein.
Nach den beiden Suizidversuchen ist sie mit ihrer Mama in eine psychiatrische Klinik gefahren. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch davon überzeugt, dass sie gleich wieder heimfahren kann.
Ich verstehe im Nachhinein nicht, wie ich es so weit kommen lassen konnte. Mhm. Also das liegt in keiner Macht außer meiner eigenen, dass es jemanden, also es war meine Macht. Mhm. Ich hatte die einzige Macht von mir selbst, die es dazu kommen lässt, dass es mir besser geht. Aber ich verstehe es nicht, wie ich es so weit kommen lassen konnte. Ich bin täglich in meinem Zimmer gesessen, habe mich selbst verletzt, bis ich wirklich stark geblutet habe. Und im Nachhinein denke ich mir, wieso bin ich nicht einfach runtergegangen zu meinen Eltern und habe mich zu ihnen gesetzt, vor dem Fernseher. Es gibt einfach so viele Motivationen.
Nicht so isoliert zu sein.
Genau. Mhm.
Du hast gesagt, du bist dann hingefahren und hast gedacht, okay, ich fahre gleich wieder heim. Ja. Also bist wahrscheinlich auch einfach nur wie du jetzt da sitzt, quasi hingefahren, ohne irgendwie Tasche gepackt.
Nein, gar nicht. Okay. Ich war fest überzeugt, ich fahre jetzt gleich wieder nach Hause.
Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Du durftest dann ja nicht wieder nach Hause fahren.
Also mir wurde quasi das Ultimatum gestellt, dass entweder du darfst nach Hause fahren, aber dafür muss ich versprechen, dass ich mir nicht selbst wehe tue. Mhm. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste ganz genau, am Abend sitze ich wieder in meinem Zimmer.
Aber das war schon ein Punkt, wo du dann ehrlich zu dir selbst auch warst, oder? Weil viele andere hätten sicher gesagt, ja, verspreche ich, hoch und heilig. Und es ist ja dann doch nicht so leicht.
Genau, also ich wusste ganz genau, dass ich das bei meiner Mama nicht antun kann, beziehungsweise meinen Eltern, meinen Brüdern. Und ich habe mir gedacht, okay, nein, das ist jetzt die einzige Chance. Also ich wusste, dass ich nicht nochmal hingefahren wäre. Das hätte ich verhindert. Mhm. Und ich war dann so, okay, ich muss hier bleiben. Es bleibt keine andere Option. Mhm. Das Schlimmste war für mich, das war die Woche vor Ostern. Sprich, in der Woche von Ostern, also in der Woche, wo auch, es war gleich ein Dienstag. Und am Sonntag war Ostersonntag und ich durfte Ostern nicht mit meiner Familie verbringen.
Nach 2 Monaten darf Laura die Psychiatrie wieder verlassen. Anderen Betroffenen möchte sie die Angst davor nehmen. Denn wer bei den Begriffen Psychiatrie oder auch Therapie auch heute noch an Zwangswesten, kahle Gänge und grelles Licht denkt, liegt falsch.
Es war nicht annähernd wie in einem Krankenhaus. Ich dachte, ich bin irgendwo in einem Zimmer, darf da nicht raus. Aber es gab 3 Außenbereiche, sprich Gärten. Es gab sogar einen Fangkort, man hat sich austoben können. Und es gab auch teilweise Events, zum Beispiel zu Ostern gab es eine Ostersuchaktion und jeder durfte sich ein Nest suchen. Und ich meine, das klingt wirklich so, oh Gott, wie in einem Kindergarten. Aber wenn du wirklich psychisch so krank bist, freust du dich darüber so sehr. Mhm. Und auch wenn es nur vielleicht eine Packung Mandelschnitten und ich glaube ein Schokohase war es. Und
es waren immer so die kleinen
Dinge.
Es
war so so eine Kleinigkeit, aber die dir in dem Moment so, so viel bedeutet.
Laura hat diese schwere, dunkle Zeit hinter sich gelassen. Nur die zarten, weißen Narben an ihren Unterarmen erinnern sie noch daran. Ob sie Angst hat, dass es ihr wieder einmal so schlecht wie vor 2 Jahren gehen könnte?
Ich habe keine Angst. Also ich finde, man sollte keine Angst davor haben. Ich habe auch nicht Angst, dass ich irgendwann mal irgendwo runterfalle und mir meinen Arm breche. Wenn es so kommt, kommt so. Und so denke ich es mir auch. Wenn es mir mal wieder schlechter geht, dann geht es mir mal wieder schlechter. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Ich weiß ganz genau, was ich dann in solchen Situationen tun muss, beziehungsweise tun kann.
Laura hat also gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Für den Alltag hat sie ein paar Tipps, die helfen können.
Also frische Luft ist mir wirklich Tipp Nummer eins. Und auch ist es, also ich finde, es ist wichtig, wenn man nicht in einem Raum quasi eingesperrt ist. Man ist draußen und man fühlt sich zumindest nicht eingesperrt. Und dann, ich nenne sie Achtsamkeitsübungen. Ich sage, hey, nenn mir drei Dinge, die du gerade fühlst. Und dann sind sie so, oh, ich muss jetzt kurz an was anderes denken. Es ist so total, also sie sind total geschockt, dass sie jetzt an was anderes denken müssen. Ich sage, sag mir zwei Dinge, die du schmeckst. Sag mir fünf Dinge, die du riechst. Sag mir, keine Ahnung, wie viele Dinge, die du siehst, was du fühlst, was auch immer. Es ist so eine kleine Übung, aber das lenkt total ab. Du lernst sofort, also man bekommt ein Verständnis beziehungsweise ein Gefühl, was um einen herum ist. Dass es nicht nur die Probleme gibt, die quasi bei sich sind, sondern es ist so, oh, da ist plötzlich ein Baum, da ist ein grünes Blatt, da ist, keine Ahnung, ein Kieselstein. Es sind wirklich Dinge, die so klein sind und so unwichtig wirken, aber die total essentiell sind.
Heute nimmt Laura noch Medikamente. Sie geht weiterhin in Therapie und möchte damit auch nicht aufhören. Denn Therapie ist laut Laura für jeden etwas. Man muss eben nur die richtige finden.
Es gibt so viele Optionen und man muss sich einfach nur durchprobieren. Es ist genauso wie, keine Ahnung, einen Schuh zu kaufen, der passt mir besser und der vielleicht nicht so gut und der gefällt mir gut und der ist auch gemütlich, keine Ahnung, was, warum kann man genauso...
Und genauso normal
ja,
sollte es
ja,
sein.
Ja, genauso normal sollte es sein. Ich meine, wenn mir mein Zahn weh tut, dann gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich psychische Probleme habe, sollte ich in Therapie gehen.
Lauras großer Wunsch ist, dass das Thema mentale Gesundheit mehr anerkannt wird, dass es kein Tabuthema mehr ist. Um das zu erreichen, ist sie das Gesicht der Initiative Gut und Selbst, die sich unter anderem für mehr Supportpersonal an den Schulen, Präventionsworkshops und eine Eingliederung des Themas psychische Gesundheit im Lehrplan einsetzt. Auch ein Volksbegehren wurde eingereicht. Die Eintragungswoche ist von 2. bis 9. Mai. Unterstützt wird die Initiative bereits von berühmten Persönlichkeiten wie Autor und Kabarettist Michael Buchinger oder Musikerduo Pizzerra und Jaus. Und wenn mir dieses Gespräch eines gezeigt hat, dann ist es, dass Themen wie Depressionen oder auch Suizid definitiv keine leichten Themen sind. Aber darüber reden hilft und wir alle können unseren Beitrag dazu leisten. Also, wie geht's dir, wenn gut keine Antwort wäre? Natürlich ist keine Situation gleich. Es gibt kein Schema F für psychische Erkrankungen. Jede Geschichte ist anders und einzigartig. Das macht es oft auch so schwer, eine Depression zu erkennen. Doch wann spricht man eigentlich korrekterweise von einer Depression? Und wann handelt es sich, unter Anführungszeichen nur, um Stress oder vorübergehende Erschöpfung? Barbara Heid vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie hat eine Erklärung für uns.
Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist der Faktor Zeit. Also wenn das über mehrere Wochen anhält, die schlechte Stimmung oder dieses nicht mehr gut schlafen können, keine Nacht mehr durchschlafen können, so Angstzustände, die wirklich über mehrere Wochen andauern, das ist einmal ein Punkt, wo es notwendig ist, wirklich auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein zweiter Punkt ist dieser sogenannte subjektive Leidensdruck, also wenn man das selber auch ganz stark spürt. Oder häufig wird auch das Umfeld sozusagen aktiviert und häufig kommen auch die Wahrnehmungen vom Umfeld ganz stark dazu.
Am besten, ihr spürt also mal selbst in euch hinein, wie es euch geht. Und auch bei anderen Menschen könnt ihr auf erste Anzeichen achten.
Erste Anzeichen sind sogenannte Wesensveränderungen, die dann andauernder sind. Also wenn zum Beispiel jetzt ein eher aufgewecktes, meistens eher fröhliches Kind oder Jugendlicher oder auch erwachsener Mensch sich zusehends mehr zurückzieht, Sozialkontakte zusehends mehr vermeidet, oder wenn ein an und für sich eher ruhiger, ausgeglichener Mensch vermehrt extrem aggressiv reagiert, ganz aufbrausend wird. Das wären so erste Anzeichen, dass irgendwas ziemlich in Schieflage gerät. dann denke ich, wenn man jetzt zum Beispiel eine beginnende Essstörung hernimmt, wenn es zu einer auffallenden Veränderung des Essverhaltens kommt, wenn das Gewicht sich auffallend reduziert oder auch erhöht. Gell? Also es kann auch sein, dass jemand einfach stark an Gewicht zunimmt, das dann schon irgendwo auffällig wird. Vermehrt bei den Essstörungen ist es aber eben diese starke Gewichtsabnahme, das dann mir selber vielleicht auffällt, aber meistens ist es da so, dass das dann dem Umfeld auch auffällt. Oder wenn jetzt vermehrt Substanzmittelmissbrauch stattfindet, dass man einfach vermehrt zum Alkohol greift, dass man vermehrt Medikamente auch einnimmt, weil man immer schlafen kann, weil man immer wieder was benötigt, um sich auch zu beruhigen. Also das wären jetzt nur so ein paar Hinweise, wo man achtsam und ja doch auch hellhörig sein sollte und dann das gut beobachten. Also wenn mir das jetzt bei einer Freundin zum Beispiel auffällt, dann empfehle ich immer, dass man sich vielleicht nur mit einer anderen Person austauscht, ob diese Wahrnehmung nur ich habe oder ob diese Wahrnehmung auch andere Menschen haben.
Doch wie geht es danach weiter? Was kann ich tun? An wen kann ich mich wenden, wenn ich mir wirklich Sorgen um eine Person in meinem Umfeld mache?
Also der erste Schritt ist sicher einmal mit dieser betroffenen Person das Gespräch suchen. Also ich denke, es ist immer wichtig, mit der Betroffenen zu reden und nicht nur über sie. Dann ist wichtig, wenn ich mit dieser betroffenen Person spreche, dass sie einen guten Zeitpunkt wähle und einen guten Ort. Also nicht irgendwo zwischen Tür und Angel, sondern irgendwo, wo man in Ruhe darüber sprechen kann. Als nächster Schritt ist es wichtig, dass man sozusagen formulierte Ich-Botschaften verwendet. Ich nehme das und das wahr. Mir fällt auf. Dann kann die betroffene Person das annehmen. Aha, okay, ja, stimmt. Die betroffene Person kann aber auch das stehen lassen und das als meine Wahrnehmung und meine Meinung eben stehen lassen und fühlt sich weniger bedroht unter Umständen von mir, als wenn ich das immer in du. Also das kommt meistens nicht so gut an. Wenn man mit der betroffenen Person gesprochen hat, sie das aber total ablehnt und sagt, na, was du da einbildest und das ist doch überhaupt nicht so, dann ist es sicher wichtig für mich, dass ich mir selber vielleicht einmal eine Beratung hole mit einer Professionistin oder einem Professionisten und mir dann austauschen kann und meine Wahrnehmung dort nochmal reflektieren kann. Wenn die betroffene Person aber sagt, na ja, ich bin froh, dass du mich darauf ansprichst. Ich merke selber, dass ich da nicht mehr so gut rauskomme. Ich weiß aber nicht, was tun. Dann wäre es gut und wichtig, mit der betroffenen Person gemeinsam zu schauen, was gibt es für Hilfs- und Unterstützungsangebote. Und da ist dann zum Beispiel eben über die Website des Psychotherapeutenverbandes, wo man eben PsychotherapeutInnen in der Nähe suchen kann. Es gibt viele verschiedene Beratungsstellen, Beratungseinrichtungen, wo man einmal in einem ersten Schritt hingehen kann. Es gibt viele Initiativen in der Zwischenzeit, auch, also speziell auch für junge Menschen, wo man telefonisch oder online auch Beratung und Unterstützung bekommen kann. Und ich denke, etwas, was speziell jetzt für Kinder und Jugendliche demnächst beginnt, ist dieses Projekt Gesund aus der Krise, wo von Seiten des Gesundheitsministeriums jetzt niederschwellige, kostenlose Beratung und Behandlung für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 in Österreich angeboten werden kann.
Wenn ihr euch jetzt nach dieser Folge in einigen Punkten wiedererkennt, ruft doch einfach mal bei einer der Nummern aus der Infobox an oder macht euch mal ganz unverbindlich einen Termin bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin aus. Denn für eine Depression können wir alle genauso wenig wie für Zahnschmerzen oder ein gebrochenes Bein. Also reden wir doch auch genauso offen darüber. Damit sind wir heute am Ende dieser Folge angekommen. Abonniert den Podcast doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian und Zoe Gendron, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein.